Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Immer als Podcast und jede Nacht im Radio. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir wollen wissen, wie das Kulturstaatsministerium die Kulturförderung von der Bürokratie entlasten will. Dann stehen wir ja fast schon ratlos vor dem Absturz eines einst populären Kabarettisten. Außerdem gehen wir nach Hongkong und fragen, wie viel Kunstfreiheit dort überhaupt noch möglich ist. Ich nehme es vorweg, ziemlich wenig. Wir treffen Heinz Strunk, den, wie soll man sagen, melancholischen Satiriker, der Mann, der mit Fleisch ist mein Gemüse berühmt geworden ist. Schauspieler ist er auch noch, Musiker. Jetzt legt er sein neues Buch vor, das in Heidelberg spielt. Genau dort sind wir mit ihm verabredet. Und dann treffen wir auch noch einen Künstler, der uns die Angst vor Spinnen nehmen will. Wo man hinschaut, die Bundesregierung will Bürokratie abbauen, will sogar digitalisieren, wo es geht. Und der will auch der Kulturstaatsminister natürlich nicht hintanstehen und will die Kulturförderung weitestgehend digitalisieren, Dokumentationspflichten verringern, Strukturen verschlanken. Gleichzeitig, und das gehört eben auch zur Wahrheit, plant er Kürzungen in seinem Etat ein. Darüber haben wir schon berichtet, 120 Millionen insgesamt. Das ist etwas mehr als 1% des Etats von BKM, vom Beauftragten für Kultur und Medien. Was sich aber in der Kultur eben schon bemerkbar macht, dieses über 1%, diese 120 Millionen, wenn auch gerade kleinere Fördersummen in der freien Szene wegfallen. Das betrifft zum Beispiel viele Festivals, Musikförderung, auch den Film. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Geld für das Festival in Bayreuth, was da demnächst beginnt. Aber reden wir erstmal über weniger Bürokratie in der Kulturförderung des Bundes mit Amelie Deuffelhardt, sie ist Chefin des Kulturzentrums Kampnagel in Hamburg. Dieses Zentrum bekommt gerade eine Bauförderung vom Bund. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Wir hören aus dem Hause von Wolfram Weimer vom Kulturstaatsministerium, dass man da das Zuwendungsrecht vereinfachen will, dass man das Förderwesen digitalisieren will, bei Fristen vielleicht ein bisschen flexibler sein will. Das klingt ja erst einmal alles nach einem Fortschritt und nach Entbürokratisierung. Sind das alles Vorteile für Sie?
Naja, also grundsätzlich finde ich Entbürokratisierung sehr, sehr gut. Also eigentlich super. Der Vorschlag insgesamt ist ja noch diffus. Es soll dann auch im Herbst, ich glaube im September, eine Gruppe von Expertinnen eingesetzt werden, um drüber zu sprechen, wo man sinnvoll entbürokratisieren kann. Aber dagegen ist natürlich erstmal nichts einzuwenden. Und gerade so kleinere Künstlerinnengruppen, junge, die sich noch nicht so gut auskennen, leiden natürlich darunter, dass das Antragswesen recht kompliziert ist, während ich glaube, diejenigen, die Bundesgelder beantragen, sind meistens recht routiniert im Anträge schreiben. Aber Entbürokratisierung habe ich erstmal nichts dagegen, wenn dahinter dann nicht irgendwann die weitere Sparrunden stehen. Das ist ja der Verdacht, der sich aktuell so ein bisschen aufdrängt.
Mit wie viel Bürokratie haben Sie eigentlich alltäglich zu tun, wenn es um Kulturförderung zum Beispiel vom Bund geht? Ich weiß, dass natürlich Kampnagel, also diese als Teil der freien Produktionshäuser, kein eigenes Geld mehr bekommt für tatsächlich Projekte, sondern nur für die Sanierung ihres Komplexes. Aber was sind Ihre Erfahrungen bisher, was, ich sag mal, die bürokratische Seite der Bundeskulturförderung angeht?
Naja, wir sind erstmal ein großes Haus, das professionell arbeitet. Ich habe zwei Stellen, die sich mit Drittmittelverwaltung, also da gehören auch die Bundesgelder dazu, beschäftigen. Wir haben damit erstmal keine Probleme, würde ich sagen. Und das Bündnis der internationalen Produktionshäuser gibt es zwar nicht mehr, aber wir haben noch 60 Millionen für unser Bauprojekt, also für die Sanierung plus Erweiterungsbauten durch Lacaton Vassal von Kampnagel. Und ja, das Bundesgeld steht, das muss man ein bisschen anders abrechnen als Landesgelder, aber für uns ist es relativ normal. Aber wie gesagt, Entbürokratisierung finde ich gut. Nur es gab ja schon wieder neue Kürzungsrunden, gerade in Bezug auf die freien Künste, auf die eigentlich typischerweise schon weniger haben, aber auch vom Bund immer Finanzierungen hatten. Bei den Musikfonds, beim Reeperbahn-Festival in der Runde davor waren eher die Theater und die internationalen Produktionshäuser und andere dran. Das heißt, man hat immer gleich ein bisschen Sorge, dass weitere Kürzungen kommen könnten. Aber aktuell, die Kürzungen sind ja jetzt erstmal im Haushalt schon eingereicht.
Darüber reden wir gleich noch, aber vielleicht noch einen Moment, tatsächlich bei den Strukturen zu bleiben, bei der Bürokratie, die ja durchaus auch Vorteile hat, weil natürlich auch Dinge dokumentiert werden müssen. müssen, auch kontrolliert werden müssen, auch alles wirklich seinen rechten Weg gehen muss. Aber könnte es sein, dass man da auf diesem Wege eben auch etwas einsparen kann, was man dann im besten Falle vielleicht wirklich in die eigentliche Kunst steckt?
Ich würde natürlich immer sagen, wenn ich irgendwas einspare im Verwaltungsbereich, stecke ich das natürlich in die Kunst. Das ist mein Ansatz. Aber so viel wird es natürlich im Allgemeinen auch nicht sein. Und das ist natürlich klar, gewisse Dinge muss man halt eh machen. Man muss Gelder natürlich ordnungsgemäß abrechnen. Man könnte nur sagen, bei minimalen Summen könnte man das den Geldnehmern auch ersparen. Aber der Bund vergibt gar keine minimalen Summen. Das heißt, dass Geld abgerechnet werden muss, ist klar. Ich weiß nicht genau, worin, das steht ja auch noch nicht in dieser Presseerklärung, worin konkret diese Entbürokratisierung liegen soll. Aber klar, wenn ich Geld bei Verwaltung einspare, gebe ich es für Kunst aus. Das ist aus meiner Sicht logisch.
Ja, im besten Fall passiert das auch, ne? Also hier ist zum Beispiel aber auch die Rede, dass bei Mittelverwendungen die Fristen verlängert werden können. Also manchmal sind ja Institutionen vor der Situation, dass sie in einem bestimmten Zeitraum die Mittel gar nicht investieren können aus verschiedenen Gründen, Hindernissen, die irgendwie im Weg sind, die sie vielleicht gar nicht verschulden, dass
Fristenverlängerung ist zum Beispiel, wäre eine extrem gute Maßnahme. Also in den Feldern, wo ich das überblicke, zum Beispiel in Bezug auf die Bundesfonds, es gibt ja unterschiedliche Bundesfonds, Fonds Darstellende Künste, Fonds Soziokultur, Musikfonds und so weiter. Und die haben sehr rigide Termine, bis wann das Geld ausgegeben werden muss, was manchmal gar nicht so einfach ist. Das heißt, diese Fristen zu flexibilisieren, wäre tatsächlich ein sehr guter Schritt.
Und die Dokumentationspflichten, dass die auch verringert werden sollen. Das ist ja ein genereller Ansatz der Bundesregierung, dass man Dokumentationspflichten, ich sag mal, verschlankt oder verringert, damit nicht immer jedes kleinste Mikrodetail permanent dokumentiert werden muss. Wäre das auch für Sie ein Vorteil?
Klar. Also wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Überbürokratie. Das finde ich gut, wenn die Dokumentationspflichten runtergesetzt werden. Das ist auch wieder ein bisschen diffus in Bezug auf welche Art von Dokumentation. Aber das ist ja eine gute Sache.
Jetzt steht hier aber auch etwas von Flexibilisierung von Arbeitszeiten. Auch das steht in dieser Mitteilung des Beauftragten für Kultur und Medien. Auch darüber wird ja diskutiert, nicht nur in der Kultur, auch woanders. Ist das etwas, wo Sie Bedarf spüren, dass man Arbeitszeiten flexibilisiert in Ihrem Bereich?
Also ich würde mal sagen, wenn ich da jetzt Ja sage, dann erschlägt mich mein Betriebsrat. Es ist so, dass auch an Theatern, wenn die Leute sonntags arbeiten oder nachts, dass es Zuschläge gibt. Und das ist zwar natürlich für mich als Arbeitgeberin ein bisschen schmerzhaft, aber solange das in allen anderen Branchen auch so ist, ist das ja eine gute Sache. Also das wäre ein sehr neoliberaler Ansatz, wenn man jetzt sagen würde, Theaterleute, egal ob sie Tag oder Nacht arbeiten, Techniker zum Beispiel, wenn die Nachtabbau machen oder Aufbau, dann bekommen sie Zuschläge und das macht ja auch Sinn.
Also sind Sie für eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten oder nicht?
Naja, das wäre unfair, wenn speziell jetzt Theaterleute oder Leute, die in der Kunst arbeiten, wenn die plötzlich flexibilisierte Arbeitszeiten haben und Leute, die in anderen Branchen arbeiten, nicht. Insofern, in meiner Brust schlagen da zwei Seelen natürlich. Also es wäre günstiger, wenn für die Theaterbetriebe oder für die Kunstbetriebe, wenn flexibilisiert wird. Aber andererseits müssen wir ja auch unseren Arbeitnehmerinnen die Zuschläge geben, die ihnen zustehen. Also insofern müsste man das viel genauer im Detail kennen, was da flexibilisiert werden soll, um sich dazu jetzt wirklich sehr konkret zu äußern. Das sind ja alles erstmal so Vorschläge, die noch gar nicht eine Ausführung haben, wissen Sie? Also das ist noch zu früh, jetzt konkret zu sagen, was bedeutet das. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es um Nachtzuschläge und Sonntags- und Wochenendzuschläge und solche Dinge geht. Aber man müsste da erstmal die konkret ausgearbeiteten Vorlagen sehen, um ernsthaft das dazu zu sagen.
Wenn man jetzt generell auf diesen Haushaltsentwurf 2027 schaut und auf die Einsparungen in der Bundeskultur, das sind ja 1,2% des Etats, immerhin über 120 Millionen Euro, die es weniger geben wird, für die freie Szene zum Beispiel, aber auch für Festivals, auch bei der Filmförderung wird gespart, andererseits gibt es zum Beispiel für die Festspiele in Bayreuth mehr Geld, auch für das Museum der Moderne in Berlin, für die Staatsbibliothek, also es gibt beides, auf der einen Seite wird gestrichen, auf der anderen Seite gibt es mehr Geld. Bild, wenn Sie sich diese Planungen so anschauen. Auf jeden Fall eine Verringerung des Etats und vielleicht auch ab nächstem Jahr und übernächstem Jahr dann noch mehr Verringerungen. Welche Sicht haben Sie auf diesen Bundeskulturhaushalt, den neuen?
Also erstmal sehe ich so, dass auch schon im letzten Jahr das eigentlich überproportional viel bei der freien Szene, also auch bei den Förderungen für die freie Szene gespart wird, also gekürzt. Und dafür einige repräsentative Institutionen wie die Festspiele in Bayreuth mehr Geld bekommen. Und es gibt dann ja auch so gewisse Unlogiken. Also die Filmförderung wurde ja erst erhöht und jetzt wird sie gekürzt. Das kann ich innerhalb von so kurzer Zeit auch nicht richtig nachvollziehen. Aber strukturell könnte man schon sagen, die Bundesinstitutionen bekommen eher mehr und die Förderfonds für die freie Szene bekommen eher weniger. Und das ist ja auch, was der Staatsminister immer wieder sagt, dass er lieber groß und glamourös und Glanz fördert, als auch experimentelles, neue Sachen, Innovationen.
Sind Sie eigentlich manchmal froh, dass Sie in Hamburg aktiv sein können, da wo ja es immer noch relativ viele Mittel für die Kultur gibt und wo ja weniger eingespart wird als anderswo?
Also erstens mal mache ich drei Kreuze, dass wir in einem föderalen Staat leben. Und in Hamburg ist es so, dass wir einfach eine sehr gute und verlässliche Kulturpolitik haben. Wir werden nie überrascht, wenn irgendwas ist. Es gibt immer Gespräche und wahrscheinlich werden Sie in Hamburg keinen einzigen Kulturschaffende finden, die sich über die Kulturpolitik beschweren. Wir sind sehr zufrieden mit der Kulturpolitik in Hamburg. Und selbst wenn es irgendwann zu Kürzungen käme, würden die transparent und offen kommuniziert. Aber in Hamburg ist wirklich ganz klar, eigentlich in der gesamten Stadt, auch in der Stadtpolitik, in der Landespolitik, ist klar, dass Kultur für eine Großstadt und auch für Hamburg eine enorm wichtige Rolle spielt. Es hat eine Wertigkeit in Hamburg. Und das ist, was es so wirklich sehr angenehm macht, aktuell in Hamburg zu arbeiten.
Das heißt, Hamburg fängt Sie auf, wenn der Bund Ihnen weniger gibt.
Boah, das kann man so nicht sicher sagen, aber Hamburg bemüht sich jedenfalls aufzufangen. Es gibt ja beim Reeperbahn-Festival wieder eine riesige Kürzung. Ich weiß nicht genau, wie viel Hamburg da auffangen kann, weil die Kassen auch ein bisschen klammer werden aktuell. Aber Hamburg ist auf jeden Fall sehr bemüht und bisher gibt es auch noch keine Kürzungen in der Kunst, die Kunstlandschaft auch in ihrer Stärke zu erhalten. Gleichzeitig gibt es eben wirklich dieses Gefühl vom Wert von Kunst. Also das macht eben ein sehr angenehmes Arbeiten. In Berlin zum Beispiel hatte man ja jetzt über längere Zeit in Bezug auf die Landespolitik nicht mehr den Eindruck, dass gewertschätzt wird, was die Kunstschaffenden für die Stadt leisten. Und das macht dann natürlich die Sache ein bisschen schwieriger mit der Arbeit.
Zumal es ja in Berlin gar keinen eigenständigen Kultursenator mehr gibt. Das hat der Finanzsenator übernommen, der jetzt auch noch Kandidat geworden ist für das Amt des regierenden Bürgermeisters. Genau. Also da werden wir auch noch einiges zu beobachten haben.
Auf jeden Fall.
Amelie Deuffelhardt, die Intendantin von Kampnagel in Hamburg, über die Entbürokratisierungsambitionen des Kulturstaatsministeriums. Ich danke Ihnen sehr.
Tschüss, vielen Dank. Ja, bis bald.
Er war mal ein Kabarettist, den man als Künstler wahrnehmen konnte, bis er irgendwann abzudriften schien. Und der letzte Auftritt bei einer Wahlkampfveranstaltung der AfD in Sachsen-Anhalt hat ziemlich viel Kritik auf sich gezogen. Uwe Steimle, wie er dort die DDR-Hymne anstimmte. Wir haben mit dem Historiker Ilko Sascha Kowalczuk darüber gesprochen.
Da geht es um den Kampf um die Zukunft und der Kampf um die Zukunft ist ein Kampf um die Vergangenheit, weil die alle etwas versprechen, was sich sozusagen etwas merkwürdig zunächst anhört, nämlich dass sie sagen, unsere Zukunft wird uns sehr stark an die Vergangenheit erinnern. Sie bauen Mythen auf, sie berufen sich auf Mythen, sie erklären, dass es in der Vergangenheit Dinge gab, die alle schon mal besser waren und die man jetzt sozusagen wieder beleben will, das verfängt, weil wir in einer extrem unsicheren Zeit leben, nicht zuletzt durch die digitale Revolution. Viele Menschen sind stark verunsichert, was wird morgen sein? Und in so einer Situation sucht man nach Haltepunkten, nach Sicherheitsgurten. Und der sicherste Raum, den Menschen kennen, ist die Vergangenheit. Das ist der einzige Raum, den man nämlich kennt und da kann auch jeder sich was zusammenbasteln, wie er will.
Der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk heute bei uns im Programm und es geht nicht nur um die DDR-Hymne, die da gesungen wurde, sondern vielleicht noch viel bemerkenswerter, wenn man so will, wie Steimle auch noch Gewaltfantasien gegenüber dem Kanzler äußerte und Applaus dafür erhielt bei dieser AfD-Wahlkampfveranstaltung. Unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter mit seinem Kommentar.
Wer glaubt, im Wahlkampf schon alles erlebt zu haben, dem sei geraten, nach Dessau zu schauen. Dort hat der Kabarettist Uwe Steimle im Rahmen einer AfD-Wahlkampfveranstaltung, man muss sagen erneut, gezeigt, wie weit er sich entfernt hat, ein seriöser Künstler zu sein. Wer ihn nicht kennt, Steimle ist ein gebürtiger Dresdner, der seit Jahren auf Abwägen ist. Gerne polarisiert er mit ostalgischen, jetzt auch mit gewalttätigen Aussagen. Die ostalgischen Stanzen, der doofe Westen, der unterdrückte Osten, geschenkt. Dass er die DDR-Hymne gesungen hat, hat schon mehr Schlagseite. Ja, der Text durfte in der DDR ab der 1970er Jahre nicht mehr gesungen werden, weil darin die Zeilen von Deutschland einig Vaterland auftauchten. Doch das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist, Steimle huldigt dem SED-Regime, was Menschen an der Grenze getötet hat, nur weil sie statt in Frankfurt an der Oder in Frankfurt am Main leben wollten. Das Unrechtsregime, ja das ist es, hat Menschen gebrochen, sie wegen Lappalien in brutale Gefängnisse gebracht. Interessiert die AfD nicht. Ihr ist alles recht, um Menschen, die nicht in ihr Weltbild passen, zu diskreditieren. Die Reaktion der Menschen in Dessau, inklusive dem AfD-Co-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund, süffisantes Grinsen, Schenkelklopfen. Aber es wird noch ekelhafter. Denn in Richtung Bundeskanzler Friedrich Merz sagte Steimle, es brauche einen Stauffenberg. Gemeint ist damit der Attentäter Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Er hatte am 20. Juli 1944 vergeblich versucht, mit einem Bombenattentat Hitler zu ermorden. Steimle stellt Bundeskanzler Merz in eine Reihe mit Hitler. Es ist so niederträchtig, dass man sich damit eigentlich gar nicht befassen will. Zum kürzlich fertiggestellten Porträt der Ex-Kanzlerin Angela Merkel, das jetzt im Berliner Bode-Museum zu sehen ist, später im Bundeskanzleramt hängen wird, sagte der AfD-Schoßhund Steimle in Dessau, dass das Porträt jetzt noch an der Wand hänge. Doch wenn der Nagel breche, dann, Zitat, stellen wir sie an die Wand. Einspruch der AfD? Keiner. Stattdessen wird im Saal gejohlt. Die Gewaltfantasien werden von der AfD unkommentiert stehen gelassen. In Dessau kümmert das auf der Veranstaltung niemanden. Aber um es deutlich zu sagen, so ist er nicht der Ossi. Die meisten Menschen zwischen Erzgebirge und Kapakona sind stabil, aufrecht, wollen ein demokratisches, pluralistisch verfasstes Deutschland. Jetzt sollten sich die Wählerinnen und Wähler, die überlegen, die AfD zu wählen, mal ganz genau anschauen, was da in Dessau passiert ist. Denn das AfD-Spitzenpersonal hat den Mordfantasien eines Kabarettisten nicht widersprochen, sondern gelächelt und gegrinst. Ob solche Politiker unser Land anführen sollten, das ist jetzt die Denkaufgabe, der sich die Menschen, die bald wählen werden, nun dringend stellen sollten.
Christoph Richter mit seinem Kommentar. Wer noch etwas Hoffnung haben sollte, dass in Hongkong die Demokratie vielleicht doch noch nicht ganz abgeschafft ist, der wird bei jeder neuen Nachricht aus der Stadt eines Besseren belehrt. Zum Beispiel die Buchläden. Wieder wurden welche zwangsweise geschlossen, angeblich weil sie staatsgefährdende Schriften verbreitet hätten. Katharina Borchert, Kritikerin, die sich viel auch mit der asiatischen Literatur beschäftigt. Es soll ja um die Buchläden Have a Nice Stay und Greenfield Bookstore handeln. Was sind das für Buchhandlungen? Wofür stehen sie?
Also beide Buchhandlungen sind in Mongkok, das ist im Bezirk Kowloon, das ist ein sehr lebendiger Stadtteil von Hongkong, extrem dicht besiedelt, viel los ist da, Shops, Restaurants, Garküchen, alles bunt und heiß und voll und da gibt es eben auch Buchläden und Have a Nice Day und Greenfield, die kann man sich beide noch im Netz anschauen, also aus den Läden gibt es einfach viele Fotos, gibt auch Videos, das sind Buchläden, in denen man, glaube ich, also wir alle sehr gerne Zeit verbringen würden, da gibt es viele Bücher, klar, Sitzecken, Plakate an den Wänden, Flyer, auch Veranstaltungen. Und von der Anmutung her ist das ein bisschen alternativ, eher intellektuelle Bücher, Romane, viel Geschichte, Soziologie und auch journalistische Formate, also Reportagen und Recherchebücher, kann man alles auf Social Media sehen. Und ja, Bücher lesen, die von der offiziellen Geschichtsschreibung abweichen, das hat die Regierung nicht so gern.
Das Regime spricht ja auch von staatsgefährdenden Schriften. Also welche Bücher könnten da identifiziert sein damit? Was soll da angeblich staatsgefährdend sein?
Ja, das ist genau der Punkt. Das weiß man im Moment eigentlich noch nicht so genau. Es wurde nur bekannt, dass der Zoll da eine Ladung von Büchern von Overseas, so steht das in der Pressemitteilung, also irgendwo aus dem Ausland entdeckt habe. Und dann wurde recherchiert, welche Shops diese Bücher bestellt haben. Aber es wurde bisher weder erwähnt, woher die Bücher kamen. Also kommen sie aus Taiwan, kommen sie aus England, den USA, weiß man nicht. Und es wurden auch keine Titel genannt. Journalisten haben Chris Tang, das ist der Secretary for Security, Security, also der Sicherheitschef von Hongkong, das ist ein Hardliner, die haben den jetzt gefragt, ob die Regierung nicht einfach mal eine Liste von verbotenen Büchern erstellen könnte, dann wüsste man wenigstens, was verboten sei. Und der antwortete, nein, und jetzt Zitat, so leicht lassen wir die Kriminellen nicht vom Haken. Und das ist der Punkt. Man soll nicht wissen, was verboten ist, denn dann können die Sicherheitsbehörden zugreifen, wann immer sie wollen, also quasi nach Gusto.
Das ist nämlich die Frage nach den sogenannten roten Linien. Also diese Buchhandlung Have a Nice Day hat ja auch davon gesprochen, dass es da rote Linien gäbe, die manchmal eben überschritten werden würden. Gleichzeitig ist auch die Rede davon, dass bis Ende August dieser Buchladen konkret wegen finanziellen Problemen schließen wollte. Aber das sind so verschiedene, so eine Gemengelage irgendwie. Also reden wir mal über diese roten Linien, von denen da die Rede ist. Gibt es die? Kann man die definieren? Offenbar nicht so einfach, ne?
Genau, das ist eine Gemengelage, aber die roten Linien, die sind in China wirklich Dauerthema, also auch im Alltag, auch privat. Was ist jetzt gerade verboten, was nicht? Man weiß natürlich, Taiwan, Tibet, Xinjiang, das ist immer heikel. Auch heikel die Kulturrevolution, das Tiananmen-Massaker, Fehlverhalten von Parteikadern. Aber das kann auch Bücher mit weniger eindeutigen Themen treffen. Also das Perfide mit diesen roten Linien ist einfach, dass man sie nie ganz klar definiert kriegt. Sowas verbreitet natürlich andauernd Sorge und Schrecken. Das ist so eine Art, würde ich sagen, Staatsterror. Sowas macht Menschen krank. Und dass Have a Nice Day ohnehin bald schließen wollte, das begründete der Laden online auch damit, dass der politische Druck die Mitarbeiter krank mache.
Und die Buchhändlerinnen und Buchhändler sind ja offenbar auch persönlich bedroht. Also wenn man mal zurückschaut in die Geschichte, es ist über 10 Jahre her, aber das hat ja Schlagzeilen gemacht, dass ein Buchladen Causeway Bay Book, so heißt er, nicht nur geschlossen wurde, sondern dass auch 5 Buchhändler verschwanden. Also das ist ja wirklich offenbar auch eine Bedrohung für die Menschen, die mit diesen Büchern handeln, ne?
Genau, das war 2015. Aber auch dieses Jahr im März und Juni wurden schon Buchläden in Hongkong durchsucht, wurden auch Buchhändler festgenommen. Ich würde mal sagen, alle haben Angst oder zumindest ein unwohles Gefühl. Und jeder fragt sich, habe ich hier im Laden irgendwas, wofür ich Ärger bekommen könnte? Ich würde einfach sagen, freies Schreiben, Publizieren und auch Verkaufen, das wird immer schwieriger.
Also wie viel kritische Literatur ist in Hongkong in der Öffentlichkeit überhaupt noch möglich?
Also Samizdat-Literatur gab und gibt es natürlich immer in restriktiven Systemen, also auch in Hongkong.
Also diese Eigenausgaben, ne?
Genau, genau. Untergrundliteratur, kann man auch sagen, ne? Genau. Vielleicht ist gerade, was Hongkong betrifft, diese ungeheure Lebensdichte, diese Verschachtelung in den Hochhäusern, das Wohnen, dieses komplexe Wohnen, eher ein Vorteil, denn das ist immer ein bisschen unübersichtlich und es bietet Schlupfwinkel. Aber andererseits das 2020 eingeführte chinesische Sicherheitsgesetz für Hongkong. Das ist so streng und die Überwachungstechnik der Chinesen ist so ausgefeilt, dass der Spielraum vor Ort wirklich immer kleiner wird. Freies Publizieren, das wäre dann eher was für die Hongkong-Diaspora, die vor allem in England lebt, auch USA und in Taiwan.
Ist die Kulturszene von Hongkong verloren ans chinesische Regime?
Ja, ist eine schwierige Frage und auch ein bisschen eine traurige Frage. Ich würde sagen, teilweise ja. Wenn man an die Regenschirmrevolution 2014 denkt und an die vielen, vielen jungen Leute, die damals auf der Straße waren mit ihren Regenschirmen, das war ja das Symbol, die können ja nicht verschwunden sein. Und die erinnern sich. Aber trotzdem ist es so, dass die nicht sehr viel ausrichten können im Moment. Auch der Anführer der damaligen Studentenbewegung, Joshua Wang, ist auch nach wie vor im Gefängnis.
Katharina Borcher, die Kritikerin, Expertin für Literatur aus Asien, über die Lage, über die sehr schwierige Lage von Buchläden in Hongkong. Die Stadt ist ja inzwischen vom chinesischen Regime weitestgehend kontrolliert. Ich danke Ihnen sehr.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und der Dirk Müller.
Eigentlich sollte der Musiker Danger Dan in der nächsten Ausgabe der Satire-Sendung Die Anstalt mit einem Lied auftreten, begleitet vom Pianisten Igor Levit. Doch die ZDF-Geschäftsleitung hat den Auftritt verhindert, weil sie sich am Liedtext stört. Das ZDF bestätigte dies in einem Statement. Die beiden Künstler hatten in einem Instagram-Post über die Ausladung informiert und von einem skandalösen Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit gesprochen. Das Duo wollte eigentlich Danger Dans neues Lied »Keine Angst« spielen. Der Song befasst sich mit dem zivilgesellschaftlichen Widerstand gegen Rechtsextremismus. Das ZDF begründete die Absage damit, dass der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne. Ein solcher Aufruf stünde im klaren Widerspruch zu den Programmrichtlinien des ZDF, heißt es in dem Statement. Der Sender kündigte an, sich zeitnah dokumentarisch-journalistisch mit dem Lied von Danger Dan zu befassen und es an einer anderen Stelle im Programm aufzuarbeiten. Das Verlagshaus Steidl aus Göttingen hat mit einer finanziellen Schieflage zu kämpfen. Ein vorläufiges Insolvenzverfahren wurde über sein Vermögen eröffnet. Das bestätigte das Amtsgericht Göttingen. Ein Arbeitsrechtler, der die meisten Steindl-Mitarbeiter vertritt, sagte, in erheblichem Maße sei Geld nicht oder verzögert bezahlt worden. Teilweise seien 5 oder 6 Monatsgehälter offen geblieben. Der NDR zitierte den Verlag mit den Worten, die Zeiten sind sehr schlecht für das Buchgewerbe. Bei Steindl erschienen zahlreiche Bücher bekannter Autoren. Der Verlag hält die Weltrechte am Werk von Günter Grass. In der Kolonialzeit wurden tote Menschen nach Deutschland verschleppt für rassistische Forschung. Die Universität Freiburg hat heute die sterblichen Überreste von 6 Menschen offiziell an deren indigene Gemeinschaft in Kamerun zurückgegeben. In der Universitätskirche standen schlichte Holzsärge, vor denen sich Rektorin Kerstin Kriegelstein verneigte. Sie sagte, die damalige Wissenschaft habe Menschen ihrer Würde beraubt und sie zu Forschungsobjekten gemacht. Vertreter der indigenen Gemeinschaft der Maka und des Staates Kamerun sprachen von einem wichtigen Schritt der Versöhnung. Die sterblichen Überreste sollen bald zu einer Bestattung nach Kamerun zurückkehren. Die 6 Menschen waren vor mehr als 100 Jahren in der damaligen deutschen Kolonie getötet und dann für rassistische Forschung nach Deutschland gebracht worden. Die US-Regierung hat eine Ausstellung über Sklaverei in der Stadt Philadelphia durch eine neue Version ersetzen lassen. Die ursprünglichen Infotafeln befanden sich am früheren Wohnhaus des ersten US-Präsidenten George Washington. Sie erzählten die Geschichte von 9 versklavten Menschen im Haushalt Washingtons in den 1790er Jahren. Kritiker bemängeln, dass auf den neuen Infotafeln die Haltung George Washingtons zur Sklaverei weniger kritisch beleuchtet wird als vorher. Die Änderungen an der Ausstellung stehen im Zusammenhang mit Trumps Bemühungen, Kultur-, Bildungs- und Geschichtsinstitutionen nach seinen politischen Vorstellungen auszurichten. Vom Bund kontrollierte historische Stätten sollen keine Darstellungen zeigen, die US-Amerikaner herabsetzen. Stattdessen sollen Leistungen und Fortschritte der USA hervorgehoben werden.
Dirk Müller mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt besuchen wir einen Mann, der uns die Angst vor Spinnen nehmen will. Nicht nur das, er hat noch mehr vor. Er kann ja auch als Künstler im Haus der Kunst in München mit seiner Ausstellung locker Kunst, Natur, Wissenschaft miteinander verbinden. Der argentinische Künstler Tomás Saraceno. Seine Ausstellung heißt Verwobene Welten und Julie Metzdorf hat sie für uns gesehen.
Eine Sonnenfinsternis. Schwarz und rund mit flimmerndem Lichtkranz als Video an die Wand projiziert. Und dann noch eine. Und noch eine. Dazu ist der ganze Saal angefüllt mit kugelförmigen Ballons, halb verspiegelt, halb transparent. Wie Sterne am Firmament schweben sie im Raum. Alles ist schwarz-weiß, als würde man mitten in einen alten Science-Fiction-Film hineintreten oder in die Röntgenaufnahme einer fernen Galaxie. Plötzlich krabbeln Spinnen über die Wand, weben ihre Netze. Algen und Plankton erscheinen riesengroß in Nahaufnahme. Und dann ist da das Wasser. Der Großteil des Saals ist in ein Wasserbecken verwandelt. Die Spiegelungen am Boden lösen auch die letzten Grenzen auf. Das ist keine Installation mehr. Es ist, als würde man eine andere Welt betreten.
Als ich das erste Mal den Salar de Uyuni, die größte Salzfläche der Erde in Bolivien, gesehen habe, war ich völlig fasziniert. In der Regenzeit bedeckt eine dünne Wasserschicht die gesamte Salzfläche. Der Horizont verschwimmt und die Sterne und die Wolken spiegeln sich im Wasser. Und als ich durch diese Landschaften gewandert bin, hatte ich immer das Gefühl, mit der Pachamama, der Erdmutter, zu schweben.
Tomás Saraceno stammt aus Tucumán im Nordwesten Argentiniens, am östlichen Rand der Andenregion. Seine Installation ist natürlich keine Nachbildung der Salzwüste, sondern seine persönliche Kosmologie. Und doch ist das alles nicht Selbstzweck. Saraceno will mit seiner Kunst darauf aufmerksam machen, was geschieht, wenn Zusammenhänge nicht beachtet werden. Unter der scheinbar endlosen Salzfläche befindet sich lithiumhaltige Salzlake. Die Begehrlichkeiten der Industrie sind groß. Das Lithium wird für Batterien gebraucht. Doch der Abbau zerstört den empfindlichen Wasserhaushalt der Region.
Mit den heutigen Methoden braucht man ungefähr 2 Millionen Liter Wasser, um 1 Tonne Lithium zu gewinnen. Als ich eingeladen wurde, eine Ausstellung im Museum zu machen, fand ich es wichtig, eine Verbindung herzustellen zwischen der deutschen Automobilindustrie heute und der Frage, woher dieses ganze Lithium eigentlich kommt.
Tomen conciencia también de dónde viene todo ese litio.
Saraceno macht klar, alles ist miteinander vernetzt. Das Salz und das Wasser, die bayerische Autoindustrie und die Lithiumvorkommen in Südamerika, Konsum und Klimawandel, Planeten und Spinnen. Die Spinnen sind ihm besonders wichtig, symbolisieren sie doch seine Denk- und Arbeitsweise. Die weit verbreitete Angst vor den Achtbeinern in der westlichen Kultur ist Saraceno völlig unverständlich. In der Ausstellung zeigt er eine ganze Wand voller Filmplakate, die den Schrecken vor Spinnen zementiert haben.
Es gibt unzählige Filme, in denen diese Angst vor dem Unbekannten immer wieder inszeniert wird. Es werden Geschichten erfunden, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Woher kommt diese Angst eigentlich? Aus evolutionärer Sicht gibt es dafür keinen Grund. Spinnen waren niemals eine Gefahr für die Menschheit. Auf der anderen Seite der Wand zeigt sich eine ganz andere Kultur. In Kamerun gibt es Menschen, die als Spinnenorakel arbeiten. Sie kommunizieren mit Spinnen und stellen ihnen Fragen, auch zu politischen oder organisatorischen Themen.
Seit Jahren erforscht Thomas Saraceno die Struktur von Spinnennetzen als eine Architektur, die den Spinnen Kommunikation über Vibration ermöglicht. In München hat er diese Idee für Menschen umgesetzt. Ein weißer Raum mit zehntausenden schwarzen Fäden, hier und da kokonartig verdichtet. Die Besucherinnen können den Raum betreten. Berühren sie die Fäden, lösen sie einen Klang aus. Vernetzung und Kollaboration geschehen hier ganz automatisch. Bewegungen werden zum Konzert, das Ausstellungspublikum zum Orchester. Die Installation ist durchaus als Heilmittel gedacht.
Como pasar de la fobia a la filial, como tejer.
Es gibt tatsächlich Therapien, die Menschen helfen, die unter dieser Angst vor Spinnen leiden. Dabei geht es nicht darum, die Spinnen von den Menschen zu trennen, sondern darum, eine Verbindung zwischen ihnen herzustellen. Die Spinne soll sich langsam annähern, über den Körper der betroffenen Person laufen. Und nach kann diese Angst dadurch geheilt werden. Aber wenn wir betrachten, was kulturell passiert, sehen wir, dass Politik oft genau das Gegenteil macht. Sie errichtet Mauern, Grenzen und Abgrenzungen. Wenn es also eine Theorie dafür gibt, wie man solche Phobien heilen kann, dann liegt sie in der Annäherung und nicht darin, Mauern zu bauen.
Thomas Saraceno zeigt sich in München wieder einmal als Meister der Vernetzung und der gebauten Utopie. Sein Kosmos ist über die Jahre weitergewachsen und dabei noch stärker geworden. Das zeigt die Ausstellung eindringlich.
Julie Metzdorf über Thomas Saraceno im Haus der Kunst in München. Verwobene Welten, so heißt diese Ausstellung. So, jetzt ist Zeit für einen, wie soll man sagen, melancholischen Satiriker, so kann man ihn beschreiben. Schauspieler ist er auch, Musiker, Hamburger durch und durch, jemand, der berühmt wurde mit einem Buch, ist schon ein paar Jahre her, mit dem schönen Titel Fleisch ist mein Gemüse, nämlich Heinz Strunk. Und jetzt legt dieser Heinz Strunk ein neues Buch vor, mit dem er nach Heidelberg geht. Und genau dort sind wir mit ihm verabredet, oder besser gesagt, Tobias Wenzel ist dort mit ihm verabredet.
Hallo ihr Lieben, bei herrlichem Wetter sind wir noch nach Heidelberg gefahren.
Vor seinem Heidelberger Hotel liest Heinz Strunk den Text einer alten Postkarte, die ich ihm, aufgeklebt auf einer weiteren Karte, mit musikalischem Gruß mitgebracht habe. Strunk klappt sie auf.
Oh, das ist ja schrecklich.
Dann spazieren wir lieber durch Heidelberg, den Schauplatz von Strunks neuem Roman Memories of Heidelberg.
Dass jetzt mein Herz hier aufgeht oder dass ich mein Herz hier verlieren könnte, das kann ich nicht sagen. Durch den enormen Tourismus ist der Nervfaktor hoch. Es sind Massen, die sich hier da durchschieben, das ist einfach, ich kann das nicht so gut vertragen.
Auch bei Bertram, Figur des neuen Romans, lösen die Touristenströme in Heidelberg Beklemmung aus. Am liebsten würde er gleich wieder zurück nach Norddeutschland fahren. Dabei ist er gerade erst mit seiner Frau Isolde angekommen. Allerdings wirkt ihre Ehe wie tot.
Mampf, Kauspachtel. Wenn sie sich nach vorne neigt, um einen Bissen zu nehmen, lehnt er sich zurück. Und wenn er sich vorbeugt, lehnt sie sich zurück, wie auf einer Wippe. Wenn er sie anschaut, schaut sie weg und umgekehrt. Sie können den Blick nicht aufeinander richten. Es geht einfach nicht mehr.
Bertram teilt mit Strunk den Hang zur Schwermut. Da fragt man sich besorgt, ob auch Bertrams lebensmüde Aktion auf der Autobahn autobiografischer Natur ist.
Nee, das mache ich nicht. Ich bin viel zu ängstlich, um solche Spielchen zu treiben.
Aus Langeweile und streng geheim zu haltenden Nervenkitzelgründen macht Bertram eine Challenge daraus, bei voller Fahrt immer wieder die Augen zu schließen. Von anfänglich 3 Sekunden hat er sich im Laufe der Zeit auf 8 gesteigert. Bei Tempo 130 sind das 288 Meter Blindflug. Isolde hat zum Glück noch nie etwas von seinen Selbstmordspielchen, wahrscheinlich würde sie das so bezeichnen, mitbekommen. Und so soll es auch bleiben.
Auch schon ein tolles Panorama, ne, muss man schon sagen.
Heinz Strunk steht mittlerweile auf der alten Brücke über dem Neckar. Die Postkartenmotivkulisse hat seine Stimmung aufgehellt. Allerdings erinnert er sich hier auch an den unerfreulichen Anstoß zu seinem Roman. Vor Jahren fühlte sich der Autor hier als Dauergast auf einem Restaurantschiff in der Nähe seines Hotels von Mal zu Mal schlechter behandelt. Auch von der Brücke aus sieht man ein Gastroschiff am Neckarufer, unweit von einem Luxushotel.
Vermutlich ist es das. So sah es aus. Ich glaube nicht, dass es das ein zweites Mal gibt.
Im wunderbar tragikomischen Roman treibt Strunk, dieser brillante Beobachter des Zwischenmenschlichen, seine negative Erfahrung virtuos auf die Spitze. Isolde und Bertram werden bei ihren Besuchen des Schiffs mit italienischem Restaurant zunehmend feindselig bedient, während im Hintergrund der romantische Schlager »Memories of Heidelberg« in Dauerschleife läuft. Die Kinder des Restaurantbetreibers attackieren Isolde und Bertram mit riesigen Wasserpistolen.
Haut bloß ab, ihr Mistviecher! Wut und Frustration lodern Bertram durch den ganzen Leib, bis hinauf zu den Haarwurzeln. Wie hast du die Kinder gerade genannt?
Enrico, als wäre er unmittelbar aus niederen Regionen emporgefahren. Wie macht er das bloß immer? Er stellt sich schützend vor die Kröten, als wären sie die Opfer.
Erst als es um Leben und Tod geht, entdecken Isolde und Bertram ihre verloren geglaubte Zuneigung füreinander wieder, verbunden mit Rache an den Betreibern des Gastroschiffs. Wäre Rache auch für den Autor eine Option? Heinz Strunk blickt von der alten Brücke in Heidelberg zum Restaurantschiff.
Ja, so weit würde ich wahrscheinlich nicht gehen, aber in erster Linie aus Angst vor den Konsequenzen. Also nicht aus Skrupeln oder moralischen Gründen, sondern eher, weil ich würde mir keine große kriminelle Energie unterstellen. Und die, glaube ich, die braucht man, um da derartige Verwüstung anzurichten, wie am Ende das Ehepaar tut.
Während dieser Worte ist auf der Neckarbrücke ein Polizeiauto im Schritttempo an Heinz Strunk vorbeigefahren.
Naja, ich wurde misstrauisch beobachtet, beäugt. Sie wissen ja noch gar nicht, was für Geschichten ich über Heidelberg verbreite.
Heinz Strunk, unterwegs in Heidelberg, für uns getroffen von Tobias Wenzel. Der neue Roman erscheint jetzt, Memories of Heidelberg, oder Heidelberg, muss man vielleicht doch sagen. Klaus Burkatzky hat in der Zeit schon die Feuilletons des nächsten Tages gelesen, also die vom 16. Juli. Und hier ist seine Übersicht.
Humor ist Macht, lesen wir im Spiegel. Komiker setzen Themen, sagt im Interview die Satirikerin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kreumann. Witze helfen dabei, etwas zu kapieren, über sich selbst und über die Welt. Sie helfen dabei, Wahrheiten anzunehmen, die man vorher nicht als Wahrheit erkannt hat. Das sagt eine Pionierin der Comedy-Welt, wie der Spiegel Maren Kreumann würdigt. Die erste deutsche Frau mit eigener Kabarettsendung, die ihre Texte selbst schrieb. Seit sie sich 1993 in einer Titelgeschichte des Stern als lesbisch outete, war sie eine der wenigen offen queeren Frauen im Fernsehen. Beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen bekam sie daraufhin ein Jahr lang keine Angebote für Rollen mehr, in denen sie männliche Liebhaber hatte. Wie viele schwule Schauspieler haben eigentlich die tollsten Liebesszenen mit Frauen auf der Leinwand gespielt, als Weltstars? So etwas nennt man eben Schauspielerei. Das erzählt viel über homosexuelle Diskriminierung bei den Öffentlich-Rechtlichen in den 90er Jahren, sagt denn auch Maren Kreumann in ihrem Interview. Die Leute von RTL hat das nicht so gestört. Da bekam ich weiter heterosexuelle Rollen. Maren Kreumann sowie ihre Kolleginnen Hella von Sinnen und Esther Schweins, Bettina Böttinger und Gabi Köster treten in einer Doku auf, die jetzt in die Kinos gekommen ist. Was haben wir gelacht, heißt sie und erzählt von Frauen, die in den 90ern auf eine TV-Welt aus Machos trafen. Das ist garantiert nicht lustig und genau darum sehenswert, empfiehlt die Süddeutsche Zeitung. Da wird geforscht, oft in Gesichtern, den Momenten, wenn in einer Live-Sendung Frauen angetatscht wurden oder, wie soll man sagen, angemacht. Und man kann sehen, wie verunsichert, perplex und verletzt sie waren, schreibt Susanne Wahab-Zadeh. Es gibt tatsächlich Humor von rechts, sagt Maren Kreumann noch im Spiegel-Interview. Als das geführt wurde, hat sie ganz sicherlich noch nicht gewusst, was ein Satiriker mit Humor von rechts außen auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD am Dienstag im sachsen-anhaltinischen Dessau von sich gegeben hat. Aufgezeichnet hat dies das AfD-TV, sodass alle diese fast zweistündige Versammlung auf YouTube nachsehen können, steht in der Süddeutschen. Der Kabarettist Uwe Steimle sang da die DDR-Nationalhymne, nachdem er zuvor Gewaltfantasien gegen Angela Merkel und Friedrich Merz herausgehauen hatte. Diese sind so ekelhaft, dass wir sie hier nicht zitieren. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk ist weder das Absingen der DDR-Hymne zufällig, noch der Gewaltaufruf gegen Friedrich Merz und Angela Merkel. Beides gehört zusammen und dient allein dem Ziel, ein autoritäres Staatssystem zu erringen, meint er in der Süddeutschen. Es ist gut, dass eine große Öffentlichkeit durch den Skandal um Steimle nun endlich zur Kenntnis nimmt, was sich im AfD-Milieu seit Monaten und Jahren abspielt. Ein antidemokratischer Geschichtsrevisionismus, der die nationalsozialistische wie die kommunistische Vergangenheit verharmlost, gepaart mit Gewaltaufrufen gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und ihren herausragenden Repräsentanten. Da hören wir zum Abschluss noch, was die 76-jährige Maren Kreumann im Spiegel zum Alter sagt. Alte Frauen, die ihre Sachen machen, sind eine diskriminierte Gruppe, für die sich wenige Menschen interessieren. Aber es gibt sehr viele von uns. Ich bin jetzt in der Happy-End-Phase meines Lebens. Altersweisheit ist eben auch Macht.
Klaus Bukatzki aus den Feuilletons vom 16. Juli. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Sie hören uns immer nachts im Radio. Und gerne jederzeit als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.